BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
Es ist nicht mehr zwangsläufig so, dass irgendwer in einem Labor ein Thema aufgreift, etwas entwickelt oder erfindet. Ich finde die Thematik an sich spannend. Ich glaube, wir stehen vor einem grundsätzlichen Umbau im Gesundheitssystem. Das macht mir Hoffnung, weil wenn die Probleme endlich groß sind, dann haben wir auch viel Grund, viel zu verändern. Und deswegen macht mich das eher optimistisch.
Wohin steuert das Gesundheitssystem? Kommt jetzt die personalisierte Medizin? Und woher weiß ich als Patientin, dass meine Daten sicher sind? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Inga Bergen. Sie ist Expertin für Innovation und Digitalisierung im Gesundheitswesen. Gesprochen habe ich mit ihr bei einem Live-Podcast auf dem ersten großen Innovationsfestival in Freiburg, dem Capsule Innovation Festival am 15. Juli 2024 auf dem Gelände des ZMF. Mehr als 600 Gäste haben sich dort zu ganz verschiedenen Innovationsthemen ausgetauscht, auf Einladung der Freiburger Wirtschaftsförderung FETM, der Initiative Zukunft Raum Schwarzwald und der Industrie- und Handelskammer IHK Südlicher Oberrhein. Im Live-Podcast erzählt mir Inga Bergen, woher die Innovation in der Medizin kommt, wie der Wechsel von der Wissenschaft in die Wirtschaft gelingt und was es braucht, damit die Region Freiburg und das Dreiländereck innovativ bleiben. Den Podcast könnt ihr hier nachhören. Leider gab es vor Ort durch den Regen ein paar technische Probleme, deshalb möchte ich mich vorab für die nicht ganz optimale Tonqualität entschuldigen. Technik kann eben vieles, aber nicht das Wetter beeinflussen. Mein Name ist Dora Schölz, ich bin Redakteurin der Badischen Zeitung. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo Inga, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Inga, du bist Expertin für Innovation im Gesundheitswesen. Du bist Gründerin, Unternehmerin, Beraterin, Podcasterin, Moderatorin. Du kommst aber ursprünglich eigentlich gar nicht aus der Gesundheitsbranche. Kannst du mal so ein bisschen deine Geschichte erzählen? Woher kommt deine Begeisterung für die Themen? Und hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass du selber ja auch schon Krebspatientin warst?
Das bin ich tatsächlich erst geworden, als ich in der Finanzierungsrunde für mein Krebsdiagnostik-Startup stand. Das war auch nicht geplant. Also das hatte ich nicht geplant. Ich habe ursprünglich mal Politikwissenschaften studiert und dann nach dem Studium aber relativ schnell gemerkt, ich will was anderes machen und bin so in diese ganze Technologieentwicklung reingerutscht und habe mal StudiVZ mit aufgebaut, dann meine Beratung mit aufgebaut. Und dann habe ich ein Unternehmen übernommen und habe aus diesem Unternehmen, das machte damals so Online-Diät-Coachings, habe ich den ersten Dienstleister für digitale Gesundheitslösungen für Patientinnen und Patienten entwickelt. Und wir haben damals für die ganzen Versicherer in Deutschland so Online-Präventionskurse gebaut. Und seitdem bin ich bei dem Gesundheitsthema hängen geblieben, weil wir alle werden irgendwann Patientinnen oder Patienten. Also ich hätte zum Beispiel auch nicht gedacht, dass ich selbst in die Situation komme. Ja. Und erleben dann das Gesundheitswesen immer noch, es bessert sich, aber immer noch als erstaunlich undigital. Und das kann uns aber sehr, sehr viel erleichtern. Das wissen wir, weil wir es in anderen Ländern sehen, was in Deutschland noch nicht so Standard ist. Und das ist seitdem wirklich mein innerer Auftrag, damit zu helfen, diese Entwicklung zu pushen, kann man sagen.
Also auch schon auch so ein bisschen zufällig letztlich. Was würdest du denn sagen, woher kommt ganz generell Innovation in der Medizin? Also ich finde mal ein Beispiel ganz spannend, Endometriose. Das ist ja eine sehr schmerzhafte Erkrankung, wo gebärmutterähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter wächst. Und es war sehr lange sehr wenig bekannt und eben auch sehr wenig erforscht. Und das hat sich dann eigentlich nur durch Social Media geändert, weil Frauen davon ihren Erfahrungen erzählt haben. Und es gibt da durchaus, also Forschungspotenzial und auch ökonomisches Potenzial, finde ich ein krasses Beispiel, was Digitalisierung so bewirken kann. Wie siehst du das? Woher kommt die Innovation?
Ja, das ist ein super Beispiel, tatsächlich Endometriose. Du hast es jetzt schon gesagt, durch Social Media haben gerade junge Frauen überhaupt von der Erkrankung erfahren. Die sind teilweise über Jahre von Arzt zu Arzt und wurden nicht diagnostiziert. Social Media hat das ans Licht gebracht und dann ist was total Spannendes passiert. Also das poppte im Diskurs auf und gleichzeitig haben GründerInnen und InvestorInnen gesehen, okay, da ist ein Markt, da gibt es einen Bedarf, der wird nicht bedient. Und es wurde in die ersten Femtech-Startups oder auch Diagnose-Startups, weil zum Beispiel Endometriose kann man heute nur mit einer Laparoskopie zuverlässig diagnostizieren. Aber es gibt ganz viel Investitionen in Startups und in Lösungen, die da Angebote machen und auch heute schon auf dem Markt sind. Also da entwickelt sich viel. Und das ist für mich so ein spannendes Beispiel, wie Innovation in einem Technologiezeitalter funktionieren kann. Denn es ist nicht mehr zwangsläufig so, dass irgendwer in einem Labor ein Thema aufgreift, etwas entwickelt oder erfindet, sondern es können sogar Themen von Consumer, also man würde von Consumer-Seite sprechen, von KonsumentInnen, ne, die auf Social Media darüber diskutieren. Das ist auch ein Weg, wie Themen in der Medizin heute vorangetrieben werden. Aber wir haben natürlich auch das ganze große Thema KI. Ich hatte selbst ein KI-Diagnostik-Startup, aber es ist heute, die Entwicklung ist wahnsinnig schnell, sowohl auf der ganzen Forschungs- und Entwicklungsseite, aber auch auf der Seite, wo es um Kommunikation geht und wo es darum geht, wie erleben wir überhaupt Gesundheit, wie informieren wir uns über Gesundheit, wie wird zur Gesundheit kommuniziert. Und das finde ich auch sehr spannend, denn heute ist es so, dass knapp 70% der Deutschen aus einem Arztgespräch rausgehen und dann bei Google hinterfragen, was ihnen empfohlen wurde.
Dr. Google,
genau, weil unser System das bisher nicht so richtig mitgedacht hat, ja, dass man Patientinnen und Patienten auch etwas an die Hand geben muss, was nicht nur ein Gespräch ist. Und all das können wir ja digital, wir sprechen dann von einer Patient Journey, die wir digital unterstützen können. Und das Thema hat einfach enorm viele Facetten. Also
Jetzt hast du gerade schon gesagt, es ist nicht mehr unbedingt so, dass jemand in einem Labor irgendwie für sich hin forscht und dann entsteht da zufällig eine Business-Idee. Das gibt es ja aber auch. Also gerade im Raum Freiburg, jetzt nicht nur in der Gesundheitsbranche. Es gibt die Uniklinik, die Uni, es gibt unheimlich viele Forschungsinstitute, wo sich dann Startups ausgründen. Aber Wissenschaft und Wirtschaft, das sind ja wirklich zwei völlig unterschiedliche Welten. Du auch als Beraterin, als Unternehmerin, was würdest du denn sagen, wie gelingt GründerInnen dieser Wechsel, dieses Umdenken von der Wissenschaft in die Wirtschaft?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass ganz viele Innovationen noch im Labor entstehen und in einem Research-Setting. Aber wir haben in Deutschland keine gute Quote, was erfolgreiche Ausgründungen angeht. Du beschreibst es jetzt als zwei Welten. Und das habe ich auch häufig erlebt, dass es sehr unpopulär ist, etwas in Geschäftsmodelle zu übersetzen oder eine Wirtschaftlichkeit gleich mitzudenken. Und das müssen wir aber lernen. Und das funktioniert selten in einer Person als Personalunion. Also ich glaube, ich hatte in meinen Teams, war ich immer so die Übersetzerin in die Produkte und in das Außen und hatte aber Wissenschaftlerteams, die dann wirklich für herausragende Qualität gesorgt haben und auch dafür, dass alle regulatorischen Prozesse durchlaufen werden können. Und das brauchen wir viel mehr, also viel mehr Kooperation zwischen Forschungsinstituten und Universitäten, aber auch Wirtschaftshochschulen und Menschen, die eher auf der Business- und Produktentwicklungsseite und der Übersetzung in den Markt arbeiten. Und dann kann das erfolgreich sein. Und ich glaube, es hat auch was mit Mindset zu tun, also mit der Frage, wie bewerte ich, wenn ich mit etwas Geld verdiene oder etwas dem anpasse, was sich Menschen auch wünschen, ja, wie sie das benutzen möchten, wie sie damit umgehen möchten. Und dazu muss ich natürlich ganz andere Dinge tun. Und ich glaube, da brauchen wir auch in Deutschland immer noch eine positive Haltung für. Denn all das, was in den Max-Planck- und Fraunhofer-Instituten dieser Welt liegt, wird niemals irgendwo jemandem zugutekommen. Und ich glaube, es ist fast egal, welche Erfindung man hat, irgendein Fraunhofer hat sich schon vorher erfunden, aber nie wirklich ein Geschäftsmodell draus gemacht.
Ja, an den Markt
sehr
gebracht.
Wichtig. Genau.
Ja. Du hast gesagt, es braucht auch ein Team, aber oft ist es ja doch ein Visionär, eine Visionärin, die erstmal die Idee hat. Dein Podcast heißt ja auch Visionäre der Gesundheit. Da triffst du ja unheimlich viele Menschen. Und ich habe mich gefragt, welcher Typ Mensch beeindruckt dich denn da am meisten? Also was sind so die Eigenschaften, die bei dir hängen bleiben?
Also die Idee ist ungefähr so, würde ich sagen, ich habe ja selbst schon Unternehmen aufgebaut und ich investiere auch in Startups. Die Idee sind 1-2%. Ja. Der Rest ist wirklich Execution. Und ich habe den Podcast damals gestartet, weil ich gerade im Gesundheitswesen, im Bereich Digitalisierung, das Narrativ immer etwas schwierig fand, dass in Deutschland nichts passiert. Weil das stimmt nicht. Es passiert extrem viel und es gibt super viele innovative Unternehmen, Forschungsgruppen, ManagerInnen, also wirklich aus allen Bereichen, Ärztinnen und Ärzte, ja, Pflegemenschen, alles Mögliche, die dann aber oft so untergehen. Und dann habe ich, glaube ich, ja, noch vor dem Podcast-Hype diesen Podcast gestartet, einfach um zu zeigen, dass sehr viel Innovation im Bereich Technologie und Gesundheit in Deutschland unterwegs ist.
Mhm. Ja, viel passieren tut auch hier in der Region. Freiburg, das Dreiländereck mit Basel, mit dem Elsass. Da ist historisch auch einfach sehr, sehr viel gewachsen in der Gesundheitsbranche, in der Pharma, in der Zulieferindustrie, klar, die Unis. Und die befruchten sich ja alle irgendwie gegenseitig. Man spricht von einem regionalen Cluster. Was braucht es denn, damit so ein Cluster erhalten bleibt und vor allem auch, damit es innovativ bleibt?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall sehr viel internationalen Austausch. Das ist, ich finde es sehr spannend, weil Deutschland ist ja so, wie du jetzt das beschreibst, in Freiburg aufgestellt, dass sehr viel aus dem Kleinen ganz groß wird. Und ich empfinde das als total logisch, weil man hat in so einem kleinen Umfeld nicht so viel Hassel, nicht so viel Ablenkung, man hat nicht so weite Wege, man kann sich eigentlich viel besser konzentrieren auf die Arbeit und das ist fantastisch. Und wenn man es dann noch schafft, regelmäßig über den Tellerrand zu blicken und Impulse auch von außen reinzuholen und auch attraktiv zu sein für Menschen, die man vielleicht in sein eigenes Team holt, ja, die von außen kommen und die dann nochmal eine andere Perspektive mitbringen, dann ist man, glaube ich, für die Zukunft gut aufgestellt, weil, das muss man auch sagen, auch im Gesundheitsbereich, im Medizinbereich, aber gerade im Technologiebereich drehen sich die Räder natürlich immer, immer schneller. Und deswegen ist das aus meiner Sicht total wichtig.
Also Hoffnung für die Region. Jetzt haben wir viel auf die UnternehmerInnen, ForscherInnen, GründerInnen geschaut. Jetzt schauen wir doch mal auf die PatientInnen. Kommt jetzt die personalisierte Medizin, also Medikamente, die individuell zugeschnitten werden in der Zell- und Gentherapie, passiert da ja gerade unheimlich viel. Kommt es jetzt?
Das gibt es schon. Die Frage ist natürlich bei so etwas immer nur, in welchem Ausmaß wird es das geben und wie ist das finanzierbar für das Gesundheitssystem? Das sind Fragen, die wir gerade noch nicht beantwortet haben. Ich finde die Thematik an sich spannend. Ich glaube, wir stehen vor einem grundsätzlichen Umbau im Gesundheitssystem. Im Moment vergüten wir Tätigkeiten wie eine Operation oder eine Behandlung. Ich denke, dass wir über Technologie, über Daten, die wir extrahieren können, zu einem ergebnisorientierten Gesundheitswesen kommen. Das heißt, wir werden Ergebnisse vergüten und dann wird auch personalisierte Medizin auch mit Hilfe von Technologie at scale, sagt man so schön, also in der Breite, in der Masse, denke ich, realistisch. Im Moment stellt es unsere Systeme, wie sie heute sind, vor große Herausforderungen, weil die Finanzierbarkeit in dem aktuellen System schwierig ist. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, einen Umbau der Systeme auf Basis von Technologie.
Das ist ja ein sehr disruptiver Umbau, von dem du da sprichst. Von was für einem Zeithorizont sprechen wir da?
Ich denke, dass wir jetzt in der Vorbereitung sind. Wir digitalisieren ja gerade. Wir werden auch digitale Patientenakten haben ab dem nächsten Jahr mit Opt-out. Wir haben das E-Rezept. Also das geht gerade in riesigen Schritten voran. Ich denke, dass wir über einen Horizont von 5 bis 10, vielleicht auch 15 Jahren sprechen, weil natürlich die Innovation zusammenfällt mit großen Finanzierungsproblemen im Gesundheitswesen. Es kommen immer mehr Kosten drauf und das macht mir Hoffnung, weil wenn die Probleme endlich groß sind, dann haben wir auch viel Grund, viel zu verändern. Und deswegen macht mich das eher optimistisch.
Ja, du sagst ja auch selber von dir, dass du Technikoptimistin bist. Ich möchte trotzdem ganz zum Schluss nochmal ein bisschen auf die Risiken blicken. Du hast gerade das Beispiel auch elektronische Patientenakte genannt. Die soll eben ab 2025 für alle gesetzlich Versicherten kommen, es sei denn, man widerspricht wirklich aktiv. Woher weiß ich denn, dass da verantwortungsvoll mit den Daten umgegangen wird?
Das ist ja alles komplett geregelt. Ich glaube, das größte Problem ist tatsächlich nicht der Datenschutz, über den wir oft sprechen, sondern das Thema Cybersecurity, Datensicherheit. Auch in geopolitischen Spannungen wissen wir, dass Daten und Datensysteme oft Ziele von Angriffen sind. Darauf sollten wir den Diskurs fokussieren. Ne? Das glaube ich, dass das viel mehr Aufmerksamkeit bedarf. Weil wenn ich eine Behandlung möchte, muss ich meine Daten teilen. Und wenn ich eine gute Behandlung möchte und nicht aufgrund eines Medikationsfehlers, weil ich Wechselwirkungen habe, sterben möchte, dann ist es besser, mein Behandler, meine Behandlerin hat alle Informationen zur Verfügung. Und ich glaube, dass wir den Diskurs darauf lenken sollten und auf das Thema Cyber Security. Wie machen wir das sicher vor Angriffen von Dritten? Und ja, das soll der Fokus sein der Debatte.
Und dann wärst du optimistisch, dass das kommt und das,
ja, genau,
dass das noch einen Mehrwert hat.
Ich hätte es auch sehr gerne für mich.
Ja.
Wie gesagt, du hast es ja erwähnt, ich hatte selbst schon mal eine Erkrankung.
Ja.
Und ich bin nicht so der Fan davon, mit ganz vielen Aktenordnern von Arzt
ja.
zu laufen.
Ja, Inga, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du da warst. Ich danke dir fürs Gespräch.
Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.